Wie steht es wirklich um die kritische Infrastruktur in Deutschland? Vor kurzem mussten wir einen großflächigen Digitalfunkausfall erleben, was erhebliche Auswirkungen auf Einsatzkräfte der Polizei, aber natürlich auch des Rettungsdienstes und der Feuerwehren hatte. Aber auch Stromausfälle sind Themen einer kritischen Infrastruktur. Sind wir wirklich in der Lage, großflächige Ausfälle insoweit zu kompensieren, dass ein regelhafter Betrieb weiterhin möglich ist? Oder bringt uns schon das normale Tagesgeschäft eigentlich an die Grenzen des Machbaren? Inwieweit hat dieses hohe Tagesgeschäft Einfluss darauf, sich auch ausreichend um Rückfallebenen und Redundanzen zu kümmern? Was sagt die Politik dazu? Inwieweit sind die Mittel zur Verfügung gestellt? Wird zu sehr gespart eben in diesen Institutionen? Welchen Stellenwert haben diese? Ja, und zu diesem Thema und zu diesem Zweck habe ich oder kann mich freuen, hier heute auch zwei Gäste im Podcast zu haben. Was heißt Gäste? Zwei Mitstreiter. Einmal den Simon Braun aus dem Main-Taunus-Kreis und zum anderen den Helge Petersen, auch Mitarbeiter einer Leitstelle. Beide aber natürlich auch Mitglieder der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft aus der Fachgruppe der Leitstellen, der Helge Petersen aus Herisli, aus dem Norden der Republik. Ja, um mit beiden hier mal so ein bisschen über diese eben kurz angeschnittenen Themen zu sprechen, Leitstellen, Sicherheit, Redundanzen, Resilienzen, was passiert einfach, wie weit ist man gedanklich? Ja, und dazu begrüße ich als allererstes den lieben Simon. Hallo Simon.
Moin.
Ja, und der, wie gesagt, mein Freund aus dem Norden, der Helge Petersen. Hallo Helge.
Moin Manuel.
Das, was ich immer wieder erlebe, und das ist für mich auch, und das hat mich ja wirklich auch nicht nur enttäuscht, sondern wo ich dachte, was ist los mit denen, wenn es darum geht, diese DPA-Pressemeldung oder Pressemeldung allgemein von den Feuerwehren, von den Polizeien, so nach dem Motto, wieso, war was? Wenn das alles so super läuft, dann frage ich mich, warum wir das überhaupt haben. Ich kann es verstehen, dass man in einer Krise, in einer gewissen Situation, diese nicht überdehnen will. Ne? Dass man im Grunde genommen nicht noch Angst einjagen will. Ich glaube aber, dass letztendlich, so wie ich es auch an anderer Stelle schon mal gesagt habe, wir müssen den Leuten mehr zumuten. Ich glaube, sie können auch mehr aushalten. Vor allen Dingen, wir müssen irgendwann in den Bereichen in der Realität ankommen. Das heißt nicht, dass wir sie belügen müssen. Das heißt auch nicht, dass wir schwarz malen müssen. Aber so eine Aussage wie, natürlich hat das massiven Einfluss auf die Sicherheitsorgane. Aber um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, haben wir personell jetzt alles aus dem Frei geholt, was geht. Und haben auf andere Systeme zurückgegriffen, die aber natürlich nicht das leisten können, was wir fürs Tagesgeschäft brauchen. Aber kriegen wir schon hin, liebe Leute? Und macht euch keine Sorgen, wir arbeiten dran. Aber nicht so zu tun, als wenn, wieso wabert?
Das ist doch genau das Ding. Und das ist auch, das erleben wir doch immer wieder. Also völlig unabhängig der Frage, wo kommt das Problem her? Ob es nun von außen oder von innen kommt? Also ob nun, nehmen wir mal irgendwie eine Einsatzlage, die auf uns einprasselt, dass irgendwo ein Reisebus umfällt. Oder ob, wie in dem Fall, der Digitalfunk abraucht. Oder eine Softwarefirma irgendwie ihre Firewall-Updates einspielt. Und irgendwie haben wir auf jeden Fall ein Problem. Und das kompensieren wir immer als allererstes mit Personal. Wir fahren das Personal hoch, dann rütteln wir uns so eine Viertelstunde, 20 Minuten zurecht irgendwie und kommen wieder in Strukturen, wie nun immer die auch aussehen mögen. Und dann machen wir erstmal wieder weiter. Aber das geht immer zu Lasten des Personals. Also es kommt immer noch eine Spitze drauf. Abfangen tun wir das dann. Und dann ist es erstmal wieder das neue Normal. Das ist ja so der Standard, den wir dabei entwickeln grundsätzlich.
Ja, aber den kannst du ja eben nicht ewig durchhalten. Ne? Also das,
genau.
Weil du das Personal halt auf Dauer natürlich nicht hast. Und Butter bei die Fische, du wirst nicht dieselbe Qualität haben können. Sei es in der Alarmierung, sei es in der Übersicht, die Gesamtlage eines Gebietes, über die du halt die Übersicht haben musst. Das ist eine erhebliche Einschränkung. Und ich finde, das kann man sich auch zugestehen. Wir brauchen Redundanzen. Du hattest das beschrieben, Simon, mit wir brauchen Backup-Systeme, die ähnliche Qualität haben wie die Originalsysteme. Nochmal auf das zurückkommen, was wir vor kurzem erlebt haben, nämlich einen relativ flächendeckenden Ausfall des Digitalfunks. Aber dass das ein Problem an einer Stelle tatsächlich so eine riesen Auswirkung hat auf das komplette System Sicherheitsorgane, also ob es polizeilich oder nicht polizeiliche Gefahren gab. Ja. Ich bin ja ein bisschen verbandelt mit der Leitstelle Berlin. Ja, du, Simon, kommst aus dem Main-Taunus-Kreis und du, lieber Helge, aus Herreslee, quasi so der nördlichste Leuchtturm, was Leitstellen angeht, Deutschlands. Wie war denn euer Erleben daraus?
Also bei uns war es so, ich habe das durchaus wahrgenommen, dass es Ausfälle gab, aber das ist genauso und das ist eben, wie ich eben schon gesagt habe. Also wir müssen uns dann so einen Augenblick zurechtrütteln und lösen das dann eben über andere Systeme. Ne? Also dann werden beispielsweise Feuerwehrgerätehäuser besetzt, die dann irgendwie entsprechend erreicht werden können und so weiter und so fort. Man greift auf Telefondienste zurück und. Also der wird sich, wie immer in solchen Situationen, es wird sich irgendwie beholfen und dann geht das schon erstmal wieder. Aber genau wie eben schon gesagt, es ist immer also wir müssen uns dann so einen Augenblick zurechtrütteln und irgendwie überlegen, wie wir das machen. Bei der Gelegenheit würde mich interessieren, ist es ein Szenario, was ihr regelmäßig übt in den Leitstellen? Wie ist das bei euch? Habt ihr feste Zyklen, wo ihr sowas trainiert, dass es für sowas wirklich Handlungsideen gibt und Handlungsanweisungen gibt?
Lass mich zunächst mal auf Manuels Frage antworten, bitte. Also bei uns, das kann ich genauso wiedergeben wie Simon auch, bei uns in Harrislee ist es so, dass wir relativ zügig versuchen, dann Strukturen zu schaffen außerhalb der regulären Alarmierung. Das heißt, es ist den Kollegen gelungen, den Rettungswachen und Rettungsmitteln mitzuteilen, ihr müsst jetzt ein Telefon besetzen oder wir müssen eine Erreichbarkeit sicherstellen auf irgendeine Art und Weise. Das hat nach meinem Empfinden und soweit wie ich das mitbekommen habe, sehr zügig und sehr zuverlässig geklappt. Gleichwohl haben wir immer auch so einen Zeitraum, der irgendwo zwischen einer Viertel und einer halben Stunde liegt, bis wir ja das alles so hingeruckelt haben, dass wir verlässlich tatsächlich auch über diese Rückfallebenen dann kommunizieren können, schlüssig. Was das Üben solcher Szenarien angeht, ist es im Sinne einer Übung nicht vorgesehen. Allerdings kommt es doch relativ regelmäßig vor, dass wir Verbindungen haben, die nicht funktionieren, weil irgendwo ein DAU ausfällt oder im Allgemeinen irgendwo ein technisches Problem dahinter steht. Nicht in diesem Umfang, aber es sorgt immer mal wieder dafür, dadurch, dass wir drei Gebietskörperschaften versorgen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und unterschiedlichen Anliegen, dass wir immer mal regelmäßig, ich kann es jetzt nur schätzen, 6-mal im Jahr würde ich denken wollen, dazu übergehen müssen zu sagen, okay, wir müssen auf eine Redundanz zurückgreifen und sagen, okay, aus irgendeinem Grund lösen jetzt Meldeempfänger nicht aus oder wir haben eine Schwierigkeit bei der Datenübermittlung, wir lösen das dann über Flächenalarme. Also jede Gebietskörperschaft hat auf ihren Meldeempfängern quasi einen Infoalarm, den wir so schnell wie möglich dann auch flächendeckend raushauen mit der allgemeinen Information, dass sie eben Funkgerät und Handy bei sich zu führen haben, um eine Kommunikation aufrechtzuerhalten.
Ja, um auf deine Frage, Simon, auch zu antworten, wie beüben wir das, beübt man das überhaupt? Das ist natürlich eine total schwierige Frage, weil ich glaube, gerade in dem Leitstellengeschäft, du das eben nicht so beüben kannst, wie jetzt zum Beispiel draußen in der Brandbekämpfung oder in einem Rettungsdienstszenario mit irgendwelchen Darstellern und irgendwelchen dargestellten Situationen. Dazu bräuchtest du halt eine entsprechende Infrastruktur im Grunde, um solche Ausfälle auch zu üben, weil... Und das ist eben das Problem. In Berlin hat das vor einigen Jahren regelmäßig gemacht, nämlich eine Rückfallebene geübt. Aber das ist Üben am echten Menschen. Ne? Also das darf man dabei nicht vergessen. Natürlich gibt es mehr und mehr Leute, beziehungsweise Leute überhaupt, die sich mehr und mehr damit beschäftigen, einfach mal Szenarien zu überdenken und so eine Art Checklisten zu erarbeiten, so eine Art Listen auch zu erarbeiten, indem man sich reingucken kann, hey, was sind denn meine Möglichkeiten bei dem und dem Ausfall, bei dem und dem Szenario? Aber das dann zu beüben, das wird echt super, ja, wirklich super schwierig. Weil das Tagesgeschäft Und das ist ja so eine Sache, worüber wir ja auch schon lange, lange erzählen und berichten. Das Tagesgeschäft führt uns ja schon an Grenzen des Machbaren. Ja? Ich habe den größten Einblick natürlich nach Berlin. Früher hieß es mal Ausnahmezustand, heute sind es die Auslastungsstufen. Das Ding heißt jetzt nur anders, aber letzten Endes, der Januar und der Februar waren in Berlin wohl die einsatzstärksten Monate, seitdem man halt Zahlen aufschreibt und beziehungsweise sich das notiert. Das führt ja die Behörde schon wirklich an absolute Grenzen. Und da hast du keinen Freiraum zu sagen, hey, wir fahren jetzt mal auf ein System zurück, auf eine Rückfallebene. Ja, also für mich ist Begriff Rückfallebene immer eine schlechtere Variante des Originals. Und schau mal, ob das alles so funzt. Das halte ich für schwierig. Aber da entwickelt sich für mich natürlich auch eine Frage, Rückfallebene, Redundanzen. Wie ist denn euer Gefühl? Oder auch eure Erfahrungen. Haben wir eigentlich genug Rückfallebene? Also zu guter Letzt kann Rückfallebene auch ein Zettel und ein Stift sein. Ne? Wie ist euer Gefühl? Wie steht's um die Resilienz? Wie steht's um Redundanzen?
Also ich glaube, dass wir vom Kopf her relativ gut vorbereitet sind. Wir arbeiten mit Action Cards. Es gibt Hintergrundstrukturen, die in der Theorie funktionieren sollen. In der Praxis umgesetzt, aus meiner Sicht, wurden sie nicht. Ein großes Problem, um das mit einem Beispiel zu benennen, ist für uns, dass wir keine Vernetzung im Rahmen der Leitstelle in Schleswig-Holstein haben. Wir haben eine Verbindung zwischen der Leitstelle Nord, zu der ich ja gehöre, die mein Dienst da ist, und der Leitstelle West in Elmshorn. Da gibt es eine datentechnische Verbindung und in der Theorie ist es möglich, unsere Leitstelle komplett nach Elmshorn zu spiegeln. Das heißt, wir haben jetzt, gehen wir gar nicht von so einer großen Fläche aus, wir haben jetzt nur für unseren Bereich einen Komplettausfall, dann ist es so, dass wir nach Elmshorn weiterstellen können, sollen. Getestet hat das meines Wissens nach noch niemand. Und im weiteren Step ist es so, da wir einheitlich in Schleswig-Holstein künftig ein Leitsystem bekommen, was für alle gleich aufgebaut und aufgestellt sein soll, soll dann eine Vernetzung für die Zukunft innerhalb des Bundeslandes möglich sein. Das sind nur theoretische Aspekte. Im Haus, durch entsprechende Gedankenansätze, durch gemachte Erfahrungen aus der Vergangenheit und Problemstellungen, über die wir selber schon gefallen sind, ist es so, dass wir bis an einen gewissen Punkt relativ verlässliche Rückfallebenen haben, so würde ich es beschreiben.
Ja, da kann ich mich im Prinzip anschließen. Die Rückfallebenen, die wir haben, die wir geschaffen haben, sind relativ gut und werden auch relativ häufig beübt. Das wird alleine schon, passiert das mehr oder weniger automatisch, weil es müssten ja zum Beispiel auch Update-Arbeiten gemacht werden und wo es so ist, dass wir kurzzeitig die Leitstelle sozusagen offline lassen gehen müssen. Das wird immer wieder trainiert und letztendlich ist der Leitstelle ja wurscht, ob wir nun 3 Minuten nicht am Netz sind oder dann 3 Tage. Das ist für das Handling der Leitstelle wurscht. Das ist das, was ich eben meinte. Das wird letztendlich personell aufgefangen. Geht dann zu Lasten halt des Personals. Technisch kriegen wir das relativ gut hin. Und sind auch auf all diese Dinge relativ gut vorbereitet. Natürlich machen wir dann teilweise einen Schritt zurück. Und es kann auch gehen bis zu Zettel und Stift, aber auch das wird regelmäßig geübt. Problem ist natürlich tatsächlich die Geschichte jetzt, Digitalfunk. Das ist ein bisschen schwieriger, weil da ist es tatsächlich ja nicht so, dass wir irgendwie eine feste Redundanz haben, wo wir sagen, jetzt schalten wir einen großen Schalter um und dann geht's irgendwie anders, weil eben genau wie schon gesagt, Analogfunk nur noch bedingt und eben das bislang ja auch meines Wissens zumindest großflächig noch nicht passiert ist, sondern wir haben erleben immer mal, dass eine Basisstation ausfällt und dass das mal Schwierigkeiten macht. Das kriegen wir aber immer irgendwie kompensiert dann.
Üben im Sinne von tatsächlich einer angesetzten Übung über einen festgelegten Zeitraum tun wir das gar nicht. Weil sich bisher, glaube ich, nicht ergeben hat oder keiner lange und weit genug drüber nachgedacht hat. Es ist tatsächlich so, dass durch immer mal wieder, das klingt jetzt nach sehr häufig, so ist es aber eben auch nicht, vorhanden sein von Fehlern gezwungenermaßen quasi eine Übung stattfindet. Das geht jetzt nicht so weit runter, dass wir tatsächlich mit Zettel und Stift arbeiten, geht aber eben schon bis an den Punkt, den ich vorhin schon mal benannte, dass wir dazu übergehen und sagen, okay, zumindest eine Alarmierung nach dem herkömmlichen Vorgehen ist nicht machbar und wir müssen eben dann auf Ausweichoptionen umgreifen. Aber dass wir das beüben im Sinne eines festgelegten Ablaufes, dazu ist es zumindest bisher nicht gekommen.
Ja, wie gesagt, wir sehen da totale Unterschiedlichkeiten in den Leitstellen, Regionalleitstellen, Feuerwehrleitstellen. Wir haben natürlich die Möglichkeiten immer, ich sage jetzt mal in-house, das Einsatzleitsystem. Auch da gibt es zig verschiedene. Wir arbeiten mit unterschiedlichsten Systemen, aber gibt es natürlich auch in-house die Möglichkeiten, auf eine Art Rückfallebene zurückzugreifen. Das gilt auch für Berlin, die letztendlich auch für das Einsatzleitsystem eine Rückfallebene hat, natürlich, ja. Und da wird in Teilen auch eben die mal bespielt, beziehungsweise geguckt, wie funktioniert sie dann. Das wird vorzugsweise nicht zu den einsatzstärksten Momenten gemacht, sondern eben dann, wenn man ein bisschen Luft hat und das dann eben auch mit dem Personalkörper stemmen kann, wenn was schief geht. Ne? Das muss man ja nämlich immer, also wenn ich was beübe, gerade ein System dazuschalte und da ein anderes abschalte oder umschalte und dabei irgendwie jemand mit dem Besen an den Schalter kommt oder so, darauf muss ich ein bisschen vorbereitet sein. Und daher, und das ist es ja bei diesen Übungsszenarien, hast du dann auch ein paar, eine Handvoll mehr Administratoren im Raum oder sonst was. Und das hast du, und das ist ja sicherlich das Problem, im Echtbetrieb hast du die halt nicht, ne? Jetzt hatten wir ja nicht nur einen Digitalausfall zu beobachten in letzter Zeit fürs Bundesgebiet, sondern konnten auch so ein bisschen auf die Iberische Halbinsel schauen, was so ein Stromausfall in Spanien so anrichtet, beziehungsweise auch ein flächendeckender Stromausfall über mehr als nur 10 Minuten. In Berlin selber hat man, ich glaube, es war im Jahr 2017, ja, 17 oder 18, ohne es genau zu wissen, auch einen länger anhaltenden Stromausfall in einem Bezirk in Berlin. Wir stehen ja auch in Abhängigkeiten. Und auch da gibt es natürlich Techniken, ja, um Stromausfälle zu kompensieren. Das ist so eine unterbrechungsfreie Spannungs- oder Stromversorgung, ja, so Batterien, wenn man so will. Sind wir Eigentümer so einer Leitstelle als Regionalleitstelle, als Feuerwehr oder sonst was? Sind wir Mieter? Sind wir Pächter? Ist so eine Klimaanlage innerhalb eines Leitstellengebäudes Teil der vermieteten Sache, wie das Klo oder so, ja? Unterbrechungsfreie Stromversorgung. Wer ist da zuständig? Ist das eine Sache aus dem Katastrophenschutz? Ist es eine Sache des Landkreises? Ist es eine Sache des Landes, der Organisation? Da würde ich noch mal ganz gerne wissen, ist die Wartung, Instandhaltung, da bin ich tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen, was das Mindset angeht, ja? Ist es wirklich klar, was dazu gehört? Verglichen mit würde ich wirklich dauerhaft mit einer Einmotorikmaschine über den Atlantik fliegen wollen? Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir das dauerhaft betreiben wollen, den Shuttle Service, bleiben wir mal bei der Analogie, dann sollte es schon eine zweimotorige sein. Haben wir das wirklich? Ist das drin? Aber sind wir da wirklich gut? Oder haben wir da noch Luft nach oben? Müssen wir da noch ein paar Sachen bedenken?
Das ist bei uns, also jetzt nach dem Umzug in den Neubau, hat sich das in eine komplett andere Richtung entwickelt. Also es ist tatsächlich so, dass der Leitstellenzweckverband als Träger Eigentümer der Liegenschaft ist und auch in-house alle organisatorischen Abläufe selbst zu tragen und einzutüten hat. Durch den Wechsel der vormaligen Mieterposition zum jetzigen Eigentümer musste sich aber über einen gewissen Zeitraum erstmal herausstellen, um was müssen wir uns denn eigentlich alles kümmern. Hat sicherlich den Vorteil, dass wir in vielen Bereichen kurze Wege haben, kurze Kommunikationswege, kurze Organisationswege. Auf der anderen Seite aber natürlich auch den direkten Bezug auf etwa anfallende Kosten. Also ich kann nicht umlegen oder organisatorisch verteilen. Wer die Musik bestellt, bezahlt sie halt auch. Und das ist etwas, worauf man sich einrichten muss, bin ich der Meinung. Ist ein Prozess, der sich da ja nach wie vor entwickelt. Ich sage ja gerade in einem anderen Kontext schon, die Leitstelle in Harrisley ist ein absoluter Neubau. Und wir haben eine ja althergebrachte Struktur, muss man eigentlich sagen. Wir haben einmal die sowieso im Gebäude verbaute unabhängige Stromversorgung. Dann haben wir darüber hinaus eine Stromversorgung quasi auf dem eigenen Gelände durch ein ziemlich ausgewachsenes Notstromaggregat. Und unterstützend oder ergänzend ist es so, dass wir eine vertragliche Bindung haben, schon seit Jahrzehnten mit dem Technischen Hilfswerk am Standort Flensburg, die für uns quasi, in meinen Worten gesagt, ein Notstromaggregat auf dem Zweiachser vorhalten für uns. Es ist also für die Kollegen vom THW da auch ein Außenzugang ja, hergestellt worden, die also innerhalb kürzester Zeit ja eine Stromversorgung zusätzlich zu dem eigentlich gedachten Notstromaggregat, was wir dann haben, auch noch darstellen. Also wir haben dann quasi die Möglichkeit, die Rückfallebene der Rückfallebene zu nutzen oder die Redundanz der Redundanz.
Bei uns ähnlich. Und ich glaube auch da, auch das ist wieder genauso. Da sind wir relativ gut und das ist auch, das wird regelmäßig gewartet und das ist, glaube ich, so, dass das gut klappt. Allerdings ist auch da, glaube ich, ist es wieder von Leitstelle zu Leitstelle so ein bisschen unterschiedlich oder je nachdem, wo du so genau hinguckst. Aber prinzipiell glaube ich schon, dass wir da relativ gut aufgestellt sind. Und ich erlebe auch da, dass so generell dieses große Thema Stromausfall, das ist ja so eine der größten Sorgen, die wir so haben. Und zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung ist es so, dass die vorbereitenden Maßnahmen dafür insgesamt immer weiter verstärkt werden und verbessert werden tatsächlich.
Es ist natürlich ziemlich zerrupft, das ganze Leitstellenwesen, ganze Leitstellenlandschaft. Und ich beobachte halt für Berlin tatsächlich eher so ein Delta, sagt man so schön, zwischen dem, was es braucht und zu dem, was es gibt. Und letzten Endes ist es für mich auch beobachtbar, dass vor sich hergetrieben, auch durch Personalmangel, durch Strukturschwächen, vor sich hergetrieben durch das Tagesgeschäft, Sachen liegen bleiben, die vielleicht noch 2, 3 Tage Zeit haben. Aus diesen 2, 3 Tagen wird jeden Tag, das hat noch 2, 3 Tage Zeit, ne? Also im Grunde genommen wichtige Sachen, die mittelfristig erledigt werden müssen, die bleiben dauerhaft liegen, weil du letztendlich durch Ad-hoc-Geschichten immer wieder von deiner Projektarbeit abgezogen wirst. Und das nächste ist einfach, gibt es tatsächlich die finanziellen Mittel für das, was es braucht? Meine Beobachtung ist eben in Berlin, dass wir, oder da befürchte ich, dass wir nicht so gut aufgestellt sind tatsächlich. Ja, eben. Auch vor dem Hintergrund eines Neubaus, was Berlin ja gerade macht, den Bau der kooperativen Leitstelle, dass auch Investitionen in bestehenden Liegenschaften vernachlässigt werden, weil, das kann ja ein Stück weit nachvollziehen, man kein Geld in etwas reinpumpen will, was man dann vermeintlich in 1, 2 Jahren eh wieder rausreißt, ne? Aber es erinnert mich teilweise so ein bisschen an den BER, den Flughafen in Berlin, wo man sagt, ja, okay, wenn das absehbar fertig ist, kann man das machen, aber in der Zeit, in der ihr das braucht, lohnt sich das schon nochmal einen Eimer Farbe an der Wand zu bringen am alten Flughafen Tegel. Ne? Und letzten Endes arbeiten Menschen in so einer Leitstelle, die dann eventuell auch unter den Arbeitsbedingungen, und dazu gehört zum Beispiel eine nicht funktionierende Klimaanlage, ja, die das Arbeiten dann schon echt irre schwer macht und teilweise bis ins Unerträgliche geht. Also ich fühle mich da im Moment nicht sehr wohl mit dem, was ich in Berlin beobachten kann. Auch das ist subsumierbar unter diesem Sanierungsstau, ja. Also ich sage jetzt mal so die Batterie, die geht noch. Und nee, jetzt müssen wir das machen, die geht immer noch. Und irgendwann geht es halt nicht mehr. Also diese Wartung, die vernachlässigt wird, wenn deine Ölkontrollleuchte gelb leuchtet im Auto, dann ist das erstmal nicht schlimm, sondern sagt nur, du füll mal was nach. Ja? Wenn du das aber dauerhaft ignorierst, dann wird es rot. Und dann ist der Öldruck weg und dann ist der Kolben fest. Und dann wird's richtig teuer und vor allen Dingen geht dann erstmal eine ganze Weile nichts mehr. Das ist so ein bisschen meine Beobachtung. Und wie gesagt, auch gerade was Klimatechnik angeht. Lass uns mal auch ein bisschen weiter gucken. Na klar, sind wir beheimatet in unseren Leitstellen schlechthin, ja. Aber wir haben ja schon so ein bisschen Blick auch ins Gesamtbundesgebiet, was da so abgeht, was da so los ist. Was ist euer Eindruck in der Richtung? Werden die Mittel zur Verfügung gestellt, die es wirklich braucht? Oder sind es alles nur so Playmobil-Lösungen, die man da teilweise hat, um überhaupt was zu haben? Verzeiht, dass ich ein bisschen nachbohre, aber das würde ich schon noch ein bisschen konkreter wissen wollen.
Also fangen wir vielleicht erst wieder in Harrislee an. Da kann ich eigentlich gar nichts Negatives sagen. Also man hat, das kann ich so pauschal sagen, alles das, was gebraucht wird, sicherlich auch angeschafft. Möglicherweise hat man über den Umfang gesprochen. Ist das in der Form erforderlich oder langt es, wenn wir dann nachbessern? Da gibt es sicherlich Baustellen. Was die Klimatechnik angeht, sind wir nach meiner Einschätzung weit weg vom Wohlfühlfaktor. Also man hat sicherlich Richtwerte, technischer Art, dass man eben darstellt, was muss so eine Anlage leisten, in welchem Umfang, damit wir eine Art Wohlfühl Situationen bekommen. Davon sind wir nach meiner Einschätzung im Moment ziemlich weit entfernt. Auch wenn es mich jetzt selber nicht betrifft, weiß ich aber, dass Kollegen da sich nicht sonderlich wohlfühlen, in Teilen auch an die Grenzen des Gesundheitsschutzes kommen, sicherlich, weil die Regulierung einer solchen Anlage offensichtlich deutlich umfangreicher ist, als es für mich als Laie in dem Thema den Eindruck macht. Ein bisschen über den Tellerrand geschaut, ist es so, dass wir sicherlich in vielen Leitstellen im Bundesgebiet diese doch als in Teilen luxuriös zu betrachtende Situation eben nicht nachweisen können, weil die Leitstelle mit ganz viel Pech nur ungeliebtes Kind einer Feuerwehr ist, weil sie halt da sein muss, weil wir sie unterhalten müssen, weil sie Teil der Gesamtstruktur ist. Aber eben nicht mit dem Stellenwert, den eine Leitstelle aus meiner Sicht tatsächlich hat. Und dementsprechend auch als Stiefkind finanziell zu behandeln, ist aus Sicht der einen oder anderen Feuerwehr. Auch das lässt sich sicherlich nicht pauschalisieren, aber da ist im gesamten Bundesgebiet an bestimmten Stellen sicherlich deutlich Nachbesserungsbedarf.
Wir erleben in aller Regel ja, dass das so ein bisschen, ich nenne es mal, bedarfsgerecht gemacht wird. Also es ist ja meistens so, dass das Kind erst immer ein bisschen in den Brunnen fallen muss oder zumindest an der Kante stehen muss, damit wir entsprechend finanziell reagieren. Und auch das wird es weitergeben. Also es wird sicherlich Bereiche geben, in denen wir gut arbeiten und in denen die gut finanziert sind, wo das auch alles gut klappt. Und dann kommt aber jetzt wieder so ein Ding, wo wir merken so, oh, da haben wir vielleicht doch noch ein Problem. Und meistens wird ja der finanzielle Topf erst dann aufgemacht, wenn wir das Problem haben. Das ist ja leider so und das stellt sich auch immer wieder dar. Und auch da ist das eine Auswirkung letztendlich wieder in die Leitstellen rein und auf das Personal der Leitstellen. Und das ist halt immer das ein Tanz auch, weil natürlich, wir haben ja schon festgestellt, dass wir ja eh personelle Schwierigkeiten haben in allen Ecken und Kanten momentan. Und unser Anliegen muss es ja eigentlich sein, zu sagen, wir müssen A, zusehen, dass wir das Personal bekommen. Das ist ja das eine. Aber das ganz großer Punkt ist ja eben auch das Personal. Und dann sind wir bei dem Bereich, das Personal gut behandeln und dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen und dass sie bleiben und dass sie nicht sofort weglaufen wollen, ne? Wie in dem Fall, dass sie sagen, boah, ich merke irgendwie, meine Atemwege sind ständig betroffen und Klimaanlage ist blöd und so und laufen dann doch wieder weg und gehen irgendwo anders hin. Von daher ist das immer so ein Ding, was so ein bisschen leider im Verborgenen mitläuft und was nicht so richtig gesehen wird. Aber das ist wieder dieser große Punkt, betriebliches Gesundheitsmanagement und wie gehe ich mit all diesen Dingen um, um diese Ressource Mitarbeiter, Mitarbeitende möglichst gut zu schonen und den Einsatz auch zu bekommen und das eben nicht zu Lasten dessen geht.
Ja, absolut, Simon. Also eine Klimaanlage ist ja nicht eine, du hattest es, Helge, so ein bisschen so als luxuriös. Ich habe dich schon verstanden, zumal ich dich auch kenne. Aber eine Klimaanlage ist halt alles andere als, sag ich mal, ein netter Bestandteil der Lobby einer Betty Ford Klinik oder so. Sondern letzten Endes geht es auch in erster Linie, und das ist ja immer, auch gerade wenn man sich etwas ältere Rettungswagen anguckt, dann schaut man immer fürs Personal vorne, ist die Klimaanlage selten gedacht. Ne? Also, und genauso ist es auch mit Klimatechnik in der Leitstelle. Da geht es natürlich auch eben darum, die Technik auf eine gewisse Temperatur zu halten, damit sie nicht ausfällt. Und letztendlich auch die ganzen Arbeitsplätze so in der Leitstelle. Und der Mitarbeiter wird da, glaube ich, manchmal als, naja, der ist halt auch da. Und ich glaube, da kann man besser werden. Ja, und vor allen Dingen das Geld in die Hand nehmen. Und das ist schon eine Sache, das ist auch ein Stück weit ein kleines Appell tatsächlich an den Haushaltsgesetzgeber, zumindest auf meiner Seite, Richtung Berlin. Berlin, Leute, das geht nicht. Ne? Also erstens mit die tägliche Angst, die man hat, dass Systeme ausfallen, weil zum Beispiel die Klimatechnik, die seit Jahren schon ein Riesenproblem ist, in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr, nicht erneuern zu wollen. Auf der anderen Seite aber über kritische Infrastruktur zu sprechen und wie wichtig ist, dass wir, also da werden zig Leben gerettet jeden Tag, natürlich durch die RTWs und die Löschfahrzeuge, die rausfahren, gar keine Frage, aber alles beginnt nun mal an der Leitstelle. Irgendjemand muss ans Telefon gehen und es wäre schön, zum einen, wenn das Telefon geht und zum anderen, wenn jemand da ist, der dran geht. Ne? Aber ich komme jetzt gerade so ein bisschen kritisch und auch, oder will mal ein bisschen überblenden Richtung globale Sicherheitslage, ja. Also es gibt ja nicht nur der Bagger, der ein Stromkabel hackt, oder Mitarbeiter, die ausfallen, sondern tatsächlich die Sorge, die begründete Sorge einer hybriden Kriegsführung, beziehungsweise was man ja auch schon erleben kann. Wie sind die Leitstellen vorbereitet, personell, fachlich, aber auch hardwaremäßig, auf eben auf diese Cyberkriegsführung, ich nenne es einfach mal so hart, und Angriffe von außen, und sei es auch nur irgendwelche Spinner, die sich im Internet oder beziehungsweise computermäßig austoben, wie gut sind wir da?
Ich glaube, das wird auch immer schwieriger, weil natürlich diese Bedrohung auch immer größer wird. Und ich glaube, es ist jetzt schon relativ schwierig, diesen Mittelweg zu finden. Also wir brauchen auf der einen Seite Profis für diese Tätigkeit. Wir brauchen IT-Profis, Leute, die sich wirklich richtig gut auskennen. Wir brauchen aber auch Leute, die die Leitstellenarbeit kennen. Und wir müssen beides, also wir haben das Problem, dass wir beides irgendwie verknüpfen müssen. Wenn wir nur ITler haben, ist es meistens problematisch. Wenn wir nur Leute haben, die im IT-Bereich nicht richtig fit sind, ist es genauso schwierig. Und wir brauchen den Profi. Und ich glaube, dass das auf langem Weg eine Geschichte wird, wo wir auch also wirklich Spezialisten brauchen, also wo sich Menschen spezialisieren müssen, auch nochmal gerade für den Bereich. Ob es das schon gibt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau. Ich glaube nur bedingt. Ich glaube auch da, dass wir da ein Feld erleben, was immer mehr Aufmerksamkeit bekommen muss.
Würde ich genauso sehen. Also inhaltlich geht es mir wie dir auch, Manuel, bin ich viel zu sehr Laie, als dass ich das beurteilen könnte. Ich weiß aber, dass unsere Systemtechnik in Zusammenarbeit der Systeme der Landespolizei, wiederum in Zusammenarbeit mit dem Landespolizeiamt in Schleswig-Holstein, das Thema als solches sehr wohl auf dem Zettel haben. Ein großes Problem meiner Auffassung nach, da teile ich Simons Einschätzung auf jeden Fall, ist, dass wir nach meinem Kenntnisstand keine Leute haben, die sowohl das eine Feld, den Bereich IT, als auch den Bereich Leitstelle kennen. Geht jetzt nicht darum, einen Vergleich anzustreben, was für den Augenblick wichtiger oder besser ist, aber ich glaube, es ist unerlässlich, dass wir jemanden oder einen Personenkreis haben, der die Problematik, die entsteht aufgrund einer solchen Attacke, auch aus Sicht der Leitstelle wahrnimmt. Also ich will es mal mit einem Beispiel belegen. Wenn jetzt jemand systemtechnisch sagt, okay, wir haben hier ein Problem, wir sind in irgendeiner Form angegriffen worden, und dieser sich vom System her sehr gut auskennende Mensch sagt mir, naja Helge, auf dein Geosystem, auf deine Karte musst du jetzt im Augenblick verzichten. Dann können wir, glaube ich, den Fakt hinnehmen und sagen, okay, ich habe jetzt keine Karte. Was das aber für meine Arbeit bedeutet, kann auch dem Kollegen gar nicht bewusst sein. Der nimmt sehr wohl den Fakt zur Kenntnis, dass die Karte nicht da ist. Was das aber für meine alltägliche Aufgabe bedeutet, kann er unter Umständen gar nicht übersehen. Und das ist genau die Schwierigkeit, die da entsteht, dass wir eben nicht das Personal haben, was den Weitblick und den Blickwinkel hat und im Augenblick aus meiner Sicht auch gar nicht haben kann, um das so zu bewerten, wie es erforderlich wäre für den Augenblick.
Ich glaube auch, wie gesagt, ich glaube, dass das auf lange Sicht so sein muss, dass das ein Personenkreis wird, der wirklich den Fokus da reinlegen muss. Also ich glaube, dass auch da eine Mischung der Aufgaben nur bedingt möglich sein wird. Das heißt, wir werden wirklich Spezialisten brauchen, weil das immer größer und immer mehr wird. Und dass man eben nicht so einfach so, ich nenne es mal, mitmachen kann. Ne? Das war ja früher auch so im administrativen Bereich, dass man gesagt hat, man kann auch während der Leitstellenarbeit das eine oder andere ein bisschen mitmachen. Die Zeiten sind vorbei, das geht nicht mehr. Die Aufgaben müssen getrennt werden, weil sonst auf der einen oder auf der anderen Seite Fehler passieren. Und das erleben wir jetzt auch nochmal Mit dem Thema und gerade mit dem Thema Cybersecurity. Und das ist, glaube ich, nochmal ein neues Feld, wo wir auch Spezialisten brauchen, definitiv, die da einen Fokus drauf legen.
Ja, das ist auch wieder, ne, zum Thema Mindset. Also einfach, dass das klar wird. Ich sage es mal, vor 30 Jahren, da bist du zur IT oder IKT oder wie auch immer die Einheiten da heißen, wie du kannst Excel ein bisschen was programmieren, hier dann bist du ein ITler, ne? Die Zeiten sind lange vorbei. Ich bin heute auch natürlich ein bisschen der Stänkerer hier als Host und fragt dann dennoch, meint ihr, dass das wirklich angekommen ist? Meint ihr, dass es da auch politisch noch an Wahrnehmung fehlt? Und also mir geht es natürlich dann immer, dass all das kostet Geld. All das kostet Geld. Ist das angekommen, dass man das braucht und dass das kein Nice to have, sondern ein Must have ist? Wie ist euer Eindruck?
Ich würde da anknüpfen an eine Aussage von Simon von vor ein paar Minuten, dass er gesagt hat, das Kind muss immer erst in den Brunnen fallen. Und ich glaube, das ist auch in dem Fall so. Ich denke schon, dass auch der Politik in einem gewissen Rahmen bewusst ist, dass wir hier ein Gefährdungspotenzial haben und gegebenenfalls auch ein Problem, was weitergedacht auch Menschenleben kosten kann. Ich denke aber, dass wir wie so oft da erst in die Gänge kommen, wenn wir das Problem wirklich vor der Brust haben. Also, dass es vielleicht rudimentäre Denkansätze gibt zu dem Thema, das denke ich sehr wohl. Aber so richtig aus der Hüfte kommen wir erst, wenn wir sehen, okay, jetzt liegt das Problem vor unseren Füßen. Dann gibt es viele Menschen, die sagen, ja, ich habe es euch doch gesagt oder wir hätten dies und das tun können. Und ich glaube, in dem Stadium befinden wir uns. Ich glaube, dass die Situation, wie wir sie im Augenblick haben und wie sie sich möglicherweise entwickeln könnte, nicht mit der Ernsthaftigkeit betrachtet wird, wie es für die Zukunft sein müsste. Ergo auch die finanziellen Mittel für einen Denkansatz in diese Richtung im Moment nicht eingeplant sind.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube tatsächlich, dass uns die Situation, die wir gerade erleben, wenn wir in Richtung Ukraine, Russland und so weiter schauen, ich glaube schon, dass uns das hilft. Ich glaube schon, dass das angekommen ist mittlerweile. Ich bin mir nicht sicher, ob klar ist, dass diese Gefährdung eben auch speziell in unserem Bereich treffen kann oder wie hart sie treffen kann. Ich glaube aber schon, dass das insofern geholfen hat, dass diese Wachsamkeit, diese Awareness dafür immer weiter steigt und dass man merkt, holla, wir müssen da möglicherweise doch wirklich aufpassen und wir haben oder kriegen ein Problem möglicherweise.
Das, also teile ich in Ansätzen, nach wie vor bin ich dennoch der Meinung, dass die Gewichtung noch nicht diejenige ist, die es hätte haben müssen oder wie sie sein sollte für den Augenblick. Dass sicherlich ein gewisses Achtungsgefühl da ist und vor dem Hintergrund der politischen Lage, wie du gerade auch sagtest, sicherlich eine gewisse Achtsamkeit entstanden ist. Das würde ich auch so sehen wollen. Ich glaube aber, dass da noch deutlich Luft nach oben ist.
Jetzt kamen wir von Bits und Bytes, im Grunde genommen Hackerangriffe bzw. Cybersecurity. Ein wichtiges abschließendes Thema wäre für mich noch einfach das ganz Greifbare. Und zwar, wie gut sind Liegenschaften tatsächlich gesichert? Also mal so ganz banal, wie gut kommt man im Grunde genommen, ich sag mal, auf der einen Seite mit Software in so eine Leitstelle, auf der anderen Seite mit dem Schraubenzieher? Das ist so eine große Fragestellung, die ich auch echt ein bisschen mit Sorge beobachte. Wir drei waren, ich glaube, es war vor 2 Jahren also wir waren öfter beim Leitstellen-Symposium in Bremerhaven. Und ich glaube aber, es war vor 2 Jahren, da wurde uns vorgestellt, wie in Finnland Leitstellen aufgestellt sind. Ja, meine gut, die haben natürlich eine besondere geografische Nähe, auch erst recht Richtung Russland, gar keine Frage. Aber da geht es auch nicht nur tatsächlich um die Liegenschaften als solches, sondern die komplette Struktur hat mich da wahnsinnig beeindruckt. Also abgesehen davon, dass ich meine mich zu erinnern, dass es drei große Standorte gibt, die praktisch verbunkert sind. Die sind in einem Berg. Das heißt im Grunde genommen von außen wirklich schwer anzugreifen und sie sind komplett systemkompatibel. Also fällt Leitstelle 1 aus, wird komplett auf eine andere Leitstelle bzw. auf die anderen beiden verteilt. Alle haben die gleichen, also die Leitstelle im tiefsten Lappland kann auf Fahrzeuge im Hauptstadtbereich zurückgreifen. Und da gibt es keine unterschiedlichen Fahrzeugkennungen. Jeder weiß da von jedem alles, im Grunde genommen leitstellentechnisch. Ja, das fand ich hoch beeindruckend und das halte ich für echte Redundanzen. Ne? Also das ist eine echte also nicht nur eine Rückfallebene, sondern ein echter Ausgleich. Genau, aber wie gesagt, auch die Gebäudesicherheit hat mich da schon so ein bisschen beeindruckt und auch nachdenklich werden lassen und das schon vor, wie gesagt, gut 2 Jahren. Ja, wie seht ihr das, wie wird das gelebt oder sind wir da auch noch so ein bisschen zu sehr hippiemäßig unterwegs vielleicht, um mal dieses Wort zu bemühen?
Wie gesagt, in Harrislee, die Leitstelle Nord, ist ein Neubau und man hat nach relativ aktuellen Gesichtspunkten versucht, einen Sicherheitsstandard zu etablieren. Ich glaube, dass wir, wenn wir rein von der Zugänglichkeit, von der Zufahrtsmöglichkeit und dergleichen mehr ausgehen, dann sind wir nach deutschem Standard schon relativ gut gesichert. Ohne Frage ist es auch da so, wenn ich weiß, an welcher Schraube ich drehen muss, bin ich relativ schnell auf dem Gelände. Und schon gar nicht können wir den Vergleich nach Finnland ziehen, wo ich dir völlig recht gebe. Wir haben also da mit dem, was dort geschildert worden ist, einen ganz anderen Umstand und einen ganz anderen Sicherheitsaspekt, als wir den darstellen könnten. Ich glaube aber mit der Regelung der Zugänge, wie wir sie haben, mit der Umluft, unabhängigen Belüftung des Gebäudes zum Beispiel, haben wir schon eine Option geschaffen oder ein Sicherheitsspektrum, was nicht durch jeden und sofort zu durchdringen wäre.
Ich erlebe da auch große Unterschiede tatsächlich auch wieder. Also das ist so ein bisschen das, was du eben angesprochen hast, Manuel, gerade wenn es darum geht, dass du Altbestände hast. Das ist so ein bisschen wie bei alten Feuerwehrhäusern, ne? Wissen wir selber, alte Feuerwehrhäuser, die werden irgendwie noch betrieben und es läuft irgendwie noch, aber da ist noch lange keine Absauganlage oder irgendwas drin. Heute Vorschrift, ne? Und es gibt einen Grund, dass der Leitstellenfachverband beispielsweise ja eine Fachempfehlung dafür gegeben hat, wie so Leitstellen auszusehen haben idealerweise und auf was man so achten muss. Und bei neuen, ich denke, Harrislee ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür. Da wird das sicherlich auch gemacht. Problem sind da sicherlich auch wieder die Altbestände, ne? Also Gebäude, wo man jetzt sagt, das hat ein entsprechendes Alter, wo man sicherlich eigentlich auch nachwerfen müsste und sagen müsste, haben wir technische Möglichkeiten irgendwie, das Ganze noch nachzustellen und die Sicherheitssettings sozusagen zu erhöhen und zu verbessern. Aber das ist auch so ein bisschen sicherlich vernachlässigt immer mal wieder. Das ist so ähnlich. Aber auch da muss erst irgendwie eine Tür aufliegen an irgendeiner Stelle, bis man sagt, so, wie ist der denn hier reingekommen? So, das ist, glaube ich, leider so ähnlich. Das werden wir immer wieder erleben. Und das ist auch da so.
Also ich glaube auch zu beobachten, dass es ja zum einen natürlich baulich und technisch das eine ist, aber leider Gottes auch die Fahrlässigkeit eben der Benutzer, ja. Also das, denke ich mal, spielt eine Riesenrolle. Und das ist halt, da komme ich halt wieder zum Mindset. Ist mir klar, was das hier ist? Ist mir klar, was das bedeutet, wenn ich hier fremden Zugang gewähre, einfach nur, weil ich eine Tür festkeile zum Beispiel. Ja? Also sind solche Sachen klar, dass das hier ein hochsensibler Bereich ist. Und da muss man, glaube ich, nochmal in vielen Bereichen nachschärfen. Wir kommen halt aus einer Zeit, wo das keine Rolle gespielt hat. Ja? Also so, sicherlich ist es, wenn ich mir zum Beispiel manche Wachen angucke in Berlin, manche Feuerwachen, gerade eine Feuerwache, auf der ich ja lange war, die Feuerwache Kreuzberg, die aufgrund der ersten Mai-Krawalle zum Beispiel auch ganz andere Sicherheitseinrichtungen erfahren hat oder die Fernmelderäume im Allgemeinen, wenn man da schon erkannt hat, hey, das ist ein sicherheitsrelevanter Bereich, so ein Fernmelderaum, und da wäre einfach doch auch durchschusssicheres Glas ganz nett. Ne? Also das sind ja schon solche Sachen. Also zum einen natürlich Nachlässigkeit und Fahrlässigkeit der Nutzerinnen und Nutzer eines Leitstellengebäudes, Aufmerksamkeit der Kolleginnen und Kollegen, hey, hier rennt jemand rum, den ich nicht kenne und der trägt zum Beispiel keinen Dienstausweis am Revier, wer ist denn das? Also auch das muss, glaube ich, eine Normalität werden, dass man das hinterfragt. Ja, wer ist denn das? Hat der hier was zu suchen? Und das nächste ist aber eben auch, und das sind immer so auch so Sorgen, wie nahe komme ich, also mag mich für verrückt oder paranoid halten, ja, aber auch Paranoide werden manchmal verfolgt, wie wir wissen. Ich meine, kann ich praktisch einen Sprengstoffanschlag auch auf eine Leitstelle im Grunde genommen machen, weil ich mit einem Auto quasi direkt an die Hauswand komme oder so. Also auch das sind für mich schon Überlegungen, wo ich sage, hat das mal jemand auf dem Schirm? Ne? Also das macht mir einfach Sorge. Und letzten Endes, nochmal, wir kommen aus einer, ich nenne es mal Friedenszeit, deswegen ist das raus aus dem Gedächtnis, raus aus dem Kopf. Und viele Sachen, die wir auch gedanklich gar nicht ertragen, was auch wirklich nachvollziehbar ist, blenden wir auch aus. Ne? Es kann nicht sein, weil es nicht sein darf. Ne? Also ich glaube aber, dass sich zumindest einige, nicht alle, aber mal damit beschäftigen sollten, mittellangfristig, kurzfristig, wie wir zumindest erstmal mit den einfachen Maßnahmen macht, bitte die Türen zu, ne? Und wenn jemand Fremdes da ist, dann gibt auch mal einen Hinweis drauf und. Da fängt's an. Bis hin zu, hey, brauchen wir so einen klitzekleinen Sperrkreis oder wie ist die Zugangskontrolle im Allgemeinen? Genau, wie ist es baulich ausgestattet, ja.
Da ist es Gott sei Dank noch so, dass sozusagen Gut und Böse ein gleiches Mindset haben. Also weder kommt von außen jemand drauf, dass das eine Schwachstelle ist möglicherweise und das nutzt als Angriffsweg, genauso wie wir möglicherweise intern Schwächen haben und eine Tür irgendwo offen steht oder wir jemanden nicht ansprechen. Oder es ist Gott sei Dank noch halbwegs gleichwertig momentan.
Bei uns also vergleichbar. Auch wenn die Sicherheitseinrichtung aufgrund des relativ aktuellen Standards eine andere Situation hergeben, muss man sagen, ist es so, dass wir vielleicht auch aufgrund der Größenunterschiede, also jetzt die Leitstelle Nord mit der Berliner Feuerwehr zu vergleichen, wäre deutlich vermessen. Also allein die Personenanzahl, die sich auf dem Gelände und um die Gebäude herum bewegt, ist also verschwindend gering im Vergleich. Von daher, wir wissen schon relativ genau, ohne es exakt zu prüfen, wer bewegt sich um uns herum. Gleichwohl habe ich den Eindruck, haben wir in den letzten Jahren eine andere Wahrnehmung diesbezüglich entwickelt. Also es ist schon so, dass wir alle zusammen als Kollegen sehr aufmerksam sind. So, wer bewegt sich ums Gebäude rum? Ist das ein Fahrzeug, was wir kennen? Ist das eine Person, die wir kennen, die da irgendwo in der Begleitung ist? Dann entspannt sich das alles wieder. Ich will damit nicht sagen, dass es grundsätzlich angespannt ist, aber das Augenmerk ist ein anderes geworden. Und weil wir den Personenkreis eben sehr genau benennen können, der sich um uns herum bewegt, können wir da im Augenblick zumindest noch ganz gut mit umgehen.
Ja, Gott sei Dank auch so ein bisschen die Neugier der Kolleginnen und Kollegen, die da immer so ein bisschen kriminalisieren gleich und so ein bisschen merken, wenn irgendwas irgendwie komisch ist oder ein bisschen komisch wirkt oder draußen eben das Auto steht, was da irgendwie nicht hingehört. Gott sei Dank ist das so, ja.
Ja, also wie gesagt, man muss natürlich aufpassen, dass man dann nicht bekloppt wird, ne, und völlig überreagiert, sondern du hattest dieses schöne Wort benutzt, Simon, so ein bisschen mehr Awareness, ne? Also einfach, hey, es ist ein bisschen was anders gerade, ja, die Situation ist gerade ein bisschen angespannter, nicht paranoid sein, aber einfach aufmerksam. Ja, lieber Simon, lieber Helge, vielen, vielen, vielen Dank. Ich denke, jetzt haben wir eine gute Stunde oder knappe Stunde. Ich muss noch mal gucken. Doch relativ intensiv über das Thema gesprochen. Ich glaube, auch wenn wir drei noch mal 1-2 Stunden drüber sprechen könnten, da geht uns selten die Luft aus. Vielleicht machen wir da auch noch mal in einem Jahr. Wie weit sind wir gekommen?
Es ist immer ja ein Stück weit Leidenschaft auch, da, über die wir da sprechen. Also wir machen das ja alle und das ist ja immer das Ding. Wir machen das alle, weil wir irgendwie Lust auf das haben und auf diese Tätigkeit haben und auf diesen Job haben und weil er uns Spaß macht. Dass wir eben das so gestalten und irgendwie möglichst einwirken, damit das eben auch genauso bleibt. Und ich habe es eben schon mal angedeutet, es ist wichtig, dass wir das Personal, was wir haben, an uns binden und dass die sich wohlfühlen und dass wir irgendwie vernünftig arbeiten können, beziehungsweise / dass wir entsprechend das Personal stärken können.
Ich kann nur unterschreiben, zu welchen Ergebnissen wir gekommen sind und bin der Meinung, dass wir gar nicht oft genug herausstellen können, welchen wichtigen Teilaspekt das Thema Leitstelle in der nicht polizeilichen, aber auch polizeilichen Gefahrenabwehr im Allgemeinen hat. Deswegen ist es mir ein persönliches Anliegen, die Kollegen zu begeistern und ja mit unseren Schwierigkeiten und Problemen beziehungsweise das darauf aufmerksam machen, einfach Signale zu setzen und eine Veränderung herbeizuführen. Vielen Dank.
Zusammenfassend können wir sagen, dass es ein sehr vielfältiges und vielschichtiges Thema ist und vor allen Dingen, dass wir im gesamten Bundesgebiet tatsächlich erhebliche Unterschiede haben. Die Leitstellen der Feuerwehren und der Polizeien retten jeden Tag Hunderte von Menschenleben. Und daher wünschen wir uns eine durchaus größere Bereitschaft, auch eben diese Institutionen mit den Mitteln auszustatten, die sie brauchen. Doch gehört zur Wahrheit, dass Sicherheit ein politisch definierter Begriff ist und es verschiedenste Gründe gibt, warum man gewisse Standards nicht halten kann, halten will oder vielleicht auch nicht nötig sind. Aber dazu gehört eine klare Kommunikation und wie in vielen anderen Geschichten heißt es, dem Bürger ist mehr zuzutrauen, aber dem Bürger ist auch mehr zuzumuten. Der Anstand gebietet es letztendlich da, für eine gewisse Klarheit zu sorgen, um jedem auch klar zu machen, welche Möglichkeiten es gibt und welche es eben nicht gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf ein nächstes Mal hier an dieser Stelle und verabschiede mich mit einem einfachen Tschüss.